Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Wir haben einen Baby-Mammut-Kiefer aus Spandau.
Wow.
Der ist natürlich besonders toll, einmal weil er gut erhalten ist und er wirklich zwei Hände groß ist, kleine Zähnchen hat und man sich das natürlich dann deutlich besser vorstellen kann, wenn man so einen ganzen Kiefer von einem Baby in der Hand hat.
Was liegt denn da in der Sandgrube? Ein Knochen? Ein Mammutzahn? In Berlin? Klingt verrückt, ist aber gar nicht so abwegig. Fossilien mitten in der Hauptstadt und Geschichten, die Millionen Jahre zurückreichen. Das lädt zu einer Schatzsuche ein. Wir packen die Lupe ein und, weil wir es bei Beats and Bones können, einen echten Paläontologen und alten Bekannten des Podcasts. Andreas Abele Rassouli, seit 2017 am Museum für Naturkunde und dort Manager der paläozoologischen Sammlungen. Dazu gehören fossile Lebewesen mit oder ohne Wirbel, von Korallen über Vögel bis Fröschen, versteinert und uralt. Andreas ist quasi Schatzmeister, denn er hütet mit all diesen Objekten einen wahren Schatz unserer Erdgeschichte. Millionen Fossilien als stille Zeugen einer längst vergangenen Welt. Für die Schätze der Erdgeschichte müsst ihr aber gar nicht unbedingt in ferne Länder reisen oder tief graben. Denn einige dieser uralten Fossilien liegen direkt unter unseren Füßen, mitten in Berlin. Lukas Klaschinski, wir gehen auf Fossilienjagd.
Hallo Andreas, wie schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Das letzte Mal bin ich gemeinsam mit dir in prähistorische Meere zu einem echten Jäger der Urzeit abgetaucht, dem Ichthyosaurier. Und dieses Mal wollen wir auf die Jagd gehen. Fossilienjagd. Und das mitten in Berlin, ne? Und ich bin ganz ehrlich mit dir, Berlin wäre jetzt nicht der erste Ort, an den ich beim Stichwort Fossilien denken würde. Kann ich denn theoretisch wirklich Fossilien in Berlin finden? Also ganz ohne Grabungsteam zum Beispiel beim Buddeln oder spazieren gehen? Sind sie überall?
Ja, genau. Im Prinzip kann man eigentlich immer und überall Fossilien finden, wenn man nur weiß, wie man sie suchen muss und wie sie aussehen.
Mhm.
In Berlin ist die beste Chance, ein Fossil zu finden, Geschiebe. Geschiebe sind Steine, die die Gletscher aus Skandinavien mitgebracht haben und dann hier abgelagert haben. Das heißt, als die Gletscher geschmolzen sind, sind die einfach zu Boden gefallen. Und die kann man überall finden. Ob jetzt in der Sandgrube im Grunewald, manchmal sogar auf dem Spielplatz, in einem Park, Steine wie Feuersteine oder andere sind da recht häufig.
Ah, okay. Ich dachte jetzt, wo findet man am häufigsten Fossilien? Am Flughafen, BER? Auf dem Boden?
Genau, das ist die zweite Option. Das ist dann sozusagen eher die Schiene Anthropozän, also menschengemachte oder menschengebrachte Fossilien. Und das findet man ganz oft in Bausteinen. Ein gutes Beispiel ist der Flughafen BER. Wenn man da am Fußboden guckt, ist das voll mit Reuchtlinger Jura-Marmor, den man kommerziell kaufen kann und der auch weit verbreitet ist.
Mhm.
Und da sind drin Ammoniten, also Kopffüßer, so Tintenfischverwandte. Da sind drin massenhaft Schwämme, ganz viele Belemniten, Tintenfischschulpealte. Und da zählt man hunderte, tausende, wenn man da mal ein paar Stunden verbringt.
Also du bist dann häufiger am Gucken am Flughafen, auf dem Boden oder wie kann ich das verstehen?
Ja, also wenn ich am Flughafen bin oder irgendwo anders im Einkaufszentrum und ich sehe diesen Reuchtlinger Marmor, dann gucke ich natürlich schon, ob ich besonders schöne Exemplare finde. Oder vielleicht auch mal ein Fossil, das ich so nicht erwarten würde. Und inzwischen ist es sogar so weit, dass meine Tochter, die ist 4 Jahre alt, auch schon Belemniten von Ammoniten und Schwämmen unterscheiden kann und sich dann auch mal freut.
Und dann verpasst du mal den einen oder anderen Flieger, weil du die ganze Zeit mit dem Boden beschäftigt bist.
So wichtig ist es mir dann doch nicht.
Okay, gut. Und wenn ich tatsächlich was finde, ne, irgendwo in Berlin oder im nahen Umland, wie erkenne ich eigentlich, ob das wirklich ein Fossil ist oder ob das einfach nur ein alter Knochen ist?
Also es ist tatsächlich so, dass Fossilien sind Versteinerungen. Das heißt, wenn du ein Fossil vor dir hast, dann wird sich das schwerer anfühlen, wird sich vom Anfassen ein bisschen kälter wie ein Stein anfühlen. Und dann sieht man da schon, dass eben die ursprünglichen Knochen oder Schalen ummineralisiert worden sind und zu einem Stein geworden sind.
Mhm.
Jetzt gibt's natürlich auch Grauzonen, das nennt sich dann Subfossil oder Subrezent, wenn es eben noch nicht fossil ist oder
Subrezent?
Genau, Rezent ist das Wort für Tiere, die heute leben oder Sachen, die man heute findet. Und da gibt's dann so Schattierungen. Also wenn man jetzt einen Mammutknochen findet, der 20.000 Jahre alt ist, dann wird der eben noch nicht ganz zu Stein umgewandelt sein. Der ist dann vielleicht ein bisschen schwerer, ist deutlich brauner, fässt sich anders an und man weiß natürlich, dass er ausgestorben ist. Das heißt, dann würde man schon trotzdem von einem Fossil reden.
Mhm. Und wenn ich tatsächlich etwas finde, einen Mammutknochen, gehört er mir dann oder gibt es da rechtliche Vorgaben, gehört er demjenigen, auf dessen Grundstück ich das gefunden habe? Weil in den USA ist es ja teilweise so, dass sie so Grabungsrechte kaufen können und dann gehört ein Dino denen Und dann können die den vermieten, verpachten. Und in Deutschland ist es ein bisschen anders geregelt, ne?
Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch lange gestellt habe, wo immer nur schwammige Antworten gegeben habe. Und ich habe jetzt vor 2 Wochen das Landesdenkmalamt angeschrieben. Ah. Und die haben innerhalb von 24 Stunden geantwortet. Also Shoutout an das Landesdenkmalamt in Berlin, gute Behörde. Und die haben mir geantwortet.
Ah, krass, ne? Und ich meine, du bist ja in dem Feld tätig.
Genau. Ja. Also das Bundesdenkmalamt hat mir gesagt, dass in Berlin alle beweglichen und unbeweglichen Sachen, die sich in Boden oder Gewässern befinden oder befunden haben, der Allgemeinheit gehören, wenn es ein besonderes Interesse daran gibt. Da fallen dann auch Sachen drunter, kulturelle Hinterlassenschaften, menschliche Reste, aber eben auch Zeugnisse von tierischen oder pflanzlichen Lebens- und erdgeschichtliche Zeugen. Und dann ist es aber so, dass die Funde sollte man dem Landesdenkmalamt melden, wenn sie einen besonderen Wert haben. Das Landesdenkmalamt hat mir aber auch geschrieben, dass sie das gar nicht selber entscheiden können, was hat jetzt einen Wert und was hat keinen Wert. Und die würden dann wieder trotzdem an uns verweisen. Also am Ende landet alles dann doch bei mir auf dem Tisch oder bei den wissenschaftlichen Leitern auf dem Tisch.
Und du erkennst dann auch relativ schnell, ob es einen besonderen Wert hat oder nicht, ne?
Eine erste Einschätzung kann ich relativ schnell machen. Dann sieht man eben, ob das jetzt eine Muschel ist, ein Seeigel. Dann kann man schon sagen, das könnt ihr gerne behalten. Und wenn das dann etwas ist, was möglicherweise wertvoller ist, wie jetzt ein gesamter Mammutschädel oder ein besonders gut erhaltener Trilobit, dann würde ich mit den wissenschaftlichen Leitern der Sammlung reden und die würden dann entscheiden, ob das in die Sammlung kommt oder nicht. Und da hat man natürlich den Bonus, wenn es in die Sammlung kommt, dann wird auf dem Etikett vermerkt, wer es gefunden hat. Ah. Bis in alle Ewigkeit ist dann der Name sozusagen vermerkt.
Das ist ja ganz cool. Was sind eigentlich so typische Fossilien, die man hier in Berlin findet? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ist es das, was im BER-Boden drin ist schon oder nochmal was ganz anderes?
Da gibt es nochmal ganz andere Sachen. Also zum einen eben Geschiebe. Das sind dann eben die Steine, die aus Norwegen, Skandinavien mit den Gletschern hier abgelagert wurden. Da kann dann alles drin sein von zum Beispiel Schnecken, Muscheln, Trilobiten. Trilobiten sind Dreilappkrebse, die ausgestorben sind. Das sind oft Fossilien, die zwischen 400 und 60 Millionen Jahre alt sind. Da ist wirklich alles mit dabei. Ein gutes Beispiel bei uns in der Sammlung ist eine Schnecke aus dem Silur. Das sind so 400 Millionen Jahre, die aus dem Viktoriapark in Kreuzberg stammt und 1840 von einem Wissenschaftler beschrieben wurde, also auch eine historische Geschichte hat.
Hast du auch deine persönlichen Lieblingsfossile aus der Sammlung oder sind für dich alle gleich? Weil irgendwie hat man ja zu manchen Sachen einfach einen anderen Bezug, weil man sich zum Beispiel mehr dazu informiert hat und andere Sachen sind eher so am Rand.
Ja, es gibt immer wahnsinnig viele spannende Geschichten. Bei den Fossilien aus Berlin ist es zum Beispiel so, wir haben einen Baby-Mammut-Kiefer aus Spandau.
Wow.
Der ist natürlich besonders toll, einmal weil er gut erhalten ist und der wirklich 2 Hände groß ist, kleine Zähnchen hat und man sich das natürlich dann deutlich besser vorstellen kann, wenn man so einen ganzen Kiefer von einem Baby in der Hand hat.
Ah, okay. Woher wissen die Forschenden eigentlich, wie alt ein Fossil genau ist? Manche Sachen entsprechen ja bestimmt einer Zeit, dann hat man schon mal so eine Zeitzone. Aber wie alt dann innerhalb dieser Zeitzone das Fossil ist, wie findet man sowas raus?
Also es gibt verschiedene Methoden. Es gibt einmal zum Beispiel die Uran-Blei-Isotopen-Methode oder die Radiokarbon-Methode. Das sind natürlich Methoden, die man anwendet, wenn man es wirklich ganz genau wissen will. Das heißt, es kostet auch natürlich Geld und Zeit. Mhm. Das würde man jetzt bei Fossilien aus Berlin in der Regel nicht machen. Meistens, wenn man ein Fossil hat, dann vergleicht man das mit anderen Fossilien, die irgendwo auf der Welt gefunden worden sind. Und dann kann man das korrelieren und kann sagen, okay, das Fossil sieht identisch aus zu dem, das ist also aus der gleichen Zeit. Das nennt sich dann Leitfossilien zum Beispiel. Das sind Fossilien, die weltweit vorkommen, sich schnell verändern, einfach zu bestimmen sind. Und dann kann man sagen, alle, die so aussehen, kommen aus dieser Zeit, wenn die einmal datiert wurde. Genauso ist das auch bei großen Säugetieren, bei Mammuts oder ähnliches. Man kann das dann schon gut einordnen und man weiß dann, wie alt die Schichten in Berlin sind. Und dann kommt man schon relativ genau hin.
Okay, und manchmal muss man es ja nicht auf das Jahrtausend genau wissen, ne?
Genau, es ist auch immer die Frage, was die Forschungsfrage ist. Und man kann natürlich manche Methoden auch im Nachhinein noch anwenden. Aber für uns in der Sammlung ist vor allem wichtig, wo es gefunden wurde. Mhm. Und wenn möglich ist, in welcher Tiefe oder aus welcher Schicht, dann kann man das später auch nochmal rekonstruieren.
Ja, okay. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise durch Berlin im Laufe der Jahrmillionen?
Also irgendwo fängt es natürlich an vor 4,6 Milliarden Jahren, als die Erde entstanden ist. Mhm. Da gab es Berlin natürlich noch nicht. Und dann dauert es eine ziemlich lange Zeit, bis wir heute die ersten Zeugen der Erdgeschichte sehen. Also das Erste, was man sehen würde, sind dann tatsächlich die Schichten der Triaszeit in Rüdersdorf. Ist zwar bei Berlin, aber in der Nähe. Das sind dann 240 Millionen Jahre alte Kalksteine, die in einem flachen Becken entstanden sind und heute abgebaut werden für Zement und Dünger. Das ist sozusagen der erste Schritt, den man hier in Berlin sieht.
Also nur noch kurz Triaszeit, das war ja auch so die Blütezeit des Ichthyosauriers und ich erinnere mich, dass ihr im Museum Fossilien vom Ichthyosaurier aus Berlin habt. Das heißt, vor 240 Millionen Jahren stand Berlin quasi unter Wasser.
Definitiv, vor 240 Millionen Jahren gab es das Germanische Becken. Das war ein sehr flaches Becken, das auch immer mal wieder eingetrocknet ist. Mhm. Es gab dann immer mal wieder auch Verbindungen, Pforten, die sich zu anderen Ozeanen geöffnet und geschlossen haben. Das heißt, es ist da sehr viel Veränderung drin. Manchmal kommen dann plötzlich hochmarine Tiere rein, wie Ichthyosaurier. Mhm. Dann schließen sich die Pforten wieder, es wird sehr salzig und trocknet teilweise aus. Dann hast du eher Generalisten wie Notosaurier, die dann hier Fische und alles gefressen haben, was es gibt. Dann hat sich wieder eine Verbindung geöffnet, dann kommen Pflasterzahnsaurier, die eher Muscheln geknackt haben. Mhm. Und so gibt es eine lustige Anreihung an Schichten, die Meeresschichten sind, dann wieder ausgetrocknete, dann Flachwasser, dann sehr salzig, Gipsschichten und hin und her.
Warum ist dann, bevor wir mit der Erdgeschichte weitermachen, Rüdersdorf so ein Fossilienparadies? Gab es da genau diese Becken, die sich immer wieder auf und zu gemacht haben oder was war da?
Im Prinzip kannst du überall in Berlin in die Tiefe bohren und stößt auf diese Trias-Schichten. Mhm. In Rüdersdorf ist der besondere Punkt, dass dort Salz die Schichten nach oben drückt. Also es gibt überall im Untergrund Salze aus dem Zechsteinmeer, das ist älter als 250 Millionen Jahre, aus dem Perm. Mhm. Und wenn dort an gewissen Stellen Risse entstehen oder sowas, dann kann das Salz da durchdrücken und dann die Schichten darüber auch nach oben drücken. Und dann entsteht sowas, dass in Berlin oder bei Berlin eben auch Schichten aus dem Untergrund an der Oberfläche sind. Das gibt es in Norddeutschland öfters mal.
Okay, jetzt sind wir noch in der Erdgeschichte. Das heißt, wir sind nach Trias. Was kommt da?
Die nächsten Spuren der Erdgeschichte, die man dann findet, sind tatsächlich schon die Eiszeitspuren. Mhm. Alles andere dazwischen ist im Untergrund oder wegerodiert, also findet man nicht mehr. Das heißt, wir sehen dann zu den verschiedenen Eiszeiten und Warmzeiten Spuren wie Dünen in Berlin. Also es gibt zum Beispiel in Wedding gibt's noch die letzte innerstädtische Binnendüne Berlins.
Ah, die sieht man noch.
Die gibt's noch und die steht auch unter Naturschutz und wird auch gepflegt.
Ah, okay, krass.
Und dann gibt's aber natürlich auch noch weitere Dünen ein bisschen weiter außerhalb in Tegel. Es gibt aber andere Spuren wie die Müggelberge, die Endmoränen sind, diverse Seen, die von der Eiszeit herrühren. Zum Beispiel der Teufelssee im Grunewald ist ein Toteisloch. Das heißt, da ist mal ein Stück Eis abgebrochen vom Gletscher, liegen geblieben, geschmolzen und hat den See gebildet. Deswegen hat er auch keine Verbindung zu den anderen Seen.
Okay, ich wundere mich auch manchmal, wie tief manche Seen in Berlin und im Berliner Umland sind, wenn das alte Gletscherseen sind. Für mich ist es immer ein bisschen gespenstisch, wenn ich da schwimmen gehe und weiß, unter mir gehen jetzt 80 Meter auf irgendwie.
Absolut. Dazu kommt auch, dass die meistens nicht so klar sind und man wirklich nicht sieht, was da lauert in der Tiefe für Eiszeitmonster.
Ja, genau. Das Gefühl habe ich dann. Okay, das heißt, zwischen Trias und den verschiedenen Eiszeiten machen wir einen relativ großen Sprung, weil diese anderen Schichten nicht mehr so auffindbar sind oder weg erodiert sind über die Zeit. Und dann kommen wir nach und nach ins Hier und Jetzt.
Genau, so ist das. Also dann haben wir nach dem Schmelzen der Gletscher und der letzten Eiszeit, kommen wir dann vor so 10.000 Jahren an und dann findet man auch die ersten Spuren von Menschen. Da hat man zum Beispiel Feuersteinklingen im Tegeler Fließ gefunden. Hm. Das war wahrscheinlich sowas wie ein Lagerplatz von Jägern damals dort. Da gab es eine große Grabung in den 50er oder 60er Jahren. Das sind so die ersten menschlichen Spuren, die man gesichert findet. Natürlich muss man auch immer sagen, wenn man jetzt in tiefere Schichten gräbt man oft mit dem Bagger und dann zerstört man oder findet man vielleicht auch solche Feuersteinklingen nicht unbedingt. Hm. Während die an dieser Stelle eher an der Oberfläche waren und dann war das einfacher, da rauszufinden.
Stein schlägt auf Stein und dann...
Ich hab was gefunden!
Eine Spirale im Kalkstein. Fundort Steinbruch Rüdersdorf. Kaum zu glauben, dass dieser Ammonit einst durch warme Lagunen geschwommen ist, da bestand Europa noch aus tropischen Inseln. Karibik-Feeling mitten in Berlin? Klingt verrückt. Aber wenn wir die Zeit nur ein kleines Stück zurückdrehen könnten, wäre genau das Realität. Wobei, ein kleines Stück reicht nicht. Drehen wir die Uhr von unserem jetzigen Berlin nur ein paar tausend Jahre zurück, landen wir nicht im Wasser, sondern im Eis. Denn vom tropischen Urmeer der Triaszeit geht unsere Reise jetzt in eine deutlich kältere Epoche, die Eiszeit. Auch sie hat Berlin geformt. Gewaltige Gletscher rollen aus dem Norden heran, schieben Felsmassen vor sich her, formen Hügel und Täler und bringen kostbare Fracht mit, riesige Steine und Fossilien. Statt durch flaches, warmes Lagunenwasser zu tauchen, stehen wir auf meterdickem Eis, während Mammuts, Wollnashörner und Riesenhirsche durch die karge Landschaft an uns vorbeiziehen. Diese Tiere sind längst ausgestorben, doch ihre Überreste erzählen uns bis heute ihre Geschichten. Und einige davon liegen direkt unter unseren Füßen.
Wenn wir jetzt mal in diese Eiszeiten gehen, wie kann ich mir die Landschaften da vorstellen? Also ich ziehe mich mal warm an und schaue, wie es da war.
Genau, also da gehen wir tatsächlich zu einer Durchschnittstemperatur teilweise von 4 Grad übers ganze Jahr gemittelt. Wow. Also es wird deutlich kälter. Was man immer sich bewusst halten muss, dass kälter nicht unbedingt mehr Schnee auf dem Boden heißt, weil viele von den Eiszeiten waren trotzdem sehr trocken hier in Berlin. Das heißt, die Gletscher sind zwar im Norden von Schnee gespeist worden, aber hier vor Ort gab es dann eine sogenannte Mammutsteppe. Mhm. Also wenn es kälter wird, verschwinden dann relativ schnell die Bäume und man hat nur noch Sträucher, Büsche und eben niedrig wachsende Pflanzen. Und die waren dann in der Zeit besonders nährstoffreich und konnten sozusagen auch große Tiere wie Mammuts, Wollnashörner und ähnliches sozusagen durchbringen.
Ah, okay. Und wie entsteht dann so ein Gletscher überhaupt? Gerade wenn es so trocken ist, kann der gar nicht entstehen, oder?
Genau, die Gletscher sind natürlich nicht bei uns entstanden, sondern in Norwegen, Skandinavien, Finnland. Mhm. Dort hast du dann eben nochmal kältere Bedingungen und feuchtere Bedingungen. Dort schneit es dann, das heißt, kommt immer mehr Schneemasse auf dem Gletscher drauf und der breitet sich dann zu den Seiten aus und unten drunter ist quasi auch sowas wie eine Wasserschicht, die wie ein Schmierfilm agiert. Und dann gab es in der letzten Eiszeit, hat man berechnet, 220 Meter Bewegung pro Jahr nach Süden.
Und das ist ja eine ganze Menge, ne? Wenn man das über die Jahrtausende dann betrachtet. Ich war in Grönland, auf Grönland, da bin ich mir immer sehr unsicher, auf Grönland. Und die ganzen Gletscher, die ich dort gesehen habe, sind alle rückläufig, klar, durch den Klimawandel. Und jetzt frage ich mich, 220 Meter, haben die Gletscher dann einfach die Wanderung nach Berlin angetreten oder sind in Berlin auch Gletscher entstanden? Das sind Wandergletscher wahrscheinlich aus Skandinavien, ne?
Genau, die Gletscher sind alle vom Norden nach Süden geflossen und wir haben quasi hier die skandinavischen Gletscher. Also hier gab es keine eigenen Gletscher in dem Sinne, sondern das sind Gletscher, die vom Norden nach Süden gekommen sind.
Und woher wissen wir eigentlich, dass die Gletscher, die in Berlin sich geformt haben, aus Skandinavien kamen? Also wahrscheinlich einmal übers Klima, dass es hier nicht die klimatischen Voraussetzungen gab. Aber gab es vielleicht auch Gletscher aus den Alpen, die aus der anderen Richtung gekommen sind? Oder war da die Rutschpartie zu groß, wenn die den Berg runtergerutscht sind?
Also aus den Alpen gab es auch Gletscher. Mhm. Die sind dann natürlich von Süden nach Norden gegangen, aber die sind nicht bis nach Berlin gekommen.
Ah, okay.
Und die verschiedenen Gletscherstadien werden dann regional nach den Flüssen benannt. Also in Süddeutschland heißen die dann sowas wie Würm, Riss und ähnliches, während in Norddeutschland ist dann Weichsel, Elster, Eiszeit. Ah. Aber die haben sich da jetzt in Berlin nicht getroffen oder so in der Richtung.
Ah, und man kann es natürlich auch nachweisen über das Gestein, ne? Was dann in die verschiedenen Richtungen geschoben wurde. Wo findet man denn eigentlich in Berlin noch solche Gletscher? Also ist die Düne in Wedding auch ein Hinweis darauf, dass man Gletscher gegeben hat?
Also der Berliner Untergrund ist im Allgemeinen sehr sandig und das ist natürlich auch Sand, das einmal vom Gletscher kleingeschliffen wurde, aber zum einfach auch Sand, das der Gletscher mitgebracht hat und dann hier abgelagert hat.
Stimmt, an den sandigen Berliner Boden, an den erinnere ich mich gut. Manchmal macht einem das auch beim Heimgärtnern Strich durch die Rechnung. Und die Steine, wo kommen die her?
Die Steine kann man sehr gut nachverfolgen, wo die ursprünglich herkamen. Also die sind sehr charakteristisch von der Farbe, vom Fossilinhalt und man kann teilweise die Steine, die in Berlin gefunden werden, zu gewissen Gebirgszügen in Finnland oder in Norwegen zuordnen und daher weiß man auch sehr gesichert, wo die Gletscher herkamen.
Mammuts gehören ja irgendwie zur Eiszeit dazu, aber haben sie auch hier in Berlin gelebt oder gibt es dafür auch wirkliche Funde und Hinweise? Ihr habt ja einen Fund, der kann jetzt nicht durch so einen Gletscher verschoben worden sein, ne?
Nein, also es gibt relativ viele Eiszeitfunde in Berlin. Mhm. Es gibt den sogenannten Rixdorfer Horizont, auf den man eigentlich immer stößt, wenn man so in 6 bis 9 Meter Tiefe gräbt.
In Rixdorf dann?
Genau, das wurde benannt nach Rixdorf, dem jetzigen Neukölln. Mhm. Dort gibt es den Körnerpark, das war früher eine Sandgrube. Und in dieser Sandgrube hat man ganz viele Fossilien aus den verschiedenen Eiszeiten und Warmzeiten gefunden.
Ah, okay, Wahnsinn. Ja, der Körnerpark ist ein richtig schöner Park in Berlin-Neukölln, der eigentlich auch, wenn man da drin ist, nicht so wirklich in die Gegend passt, ne? Ich habe da gehört, dass dieser von einer relativ wohlhabenden Familie angelegt wurde, die da mehrere Häuserblöcke hatten und gesagt haben, sie wollen irgendwie der Gemeinschaft was zurückgeben. Und das ist immer noch ein sehr schöner, erholsamer Park.
Ja, ich habe da mal um die Ecke gewohnt und es gibt tatsächlich ein paar Graffitis an den Wänden von einem Riesenhirsch und von einem Wollnashorn. Ich glaube, die sind inzwischen übermalt, aber da gab es dann auch so ein paar Hinweise auf die Geschichte in Neukölln.
Ah, okay. Jetzt sind wir gerade bei Wollnashörner. Welche anderen eiszeitlichen Fossilien wurden denn schon in Berlin gefunden und vielleicht noch zu Wollnashörnern? Wie kann ich mir die vorstellen?
Wollnashörner sind einfach Nashörner mit 2 Meter Schulterhöhe, deutlich länger, ganz zotteliges Fell, ziemlich langes Horn vorne dran und haben eben in der Mammutsteppe auch gelebt wie die Mammuts.
Ah, wow. Gar nicht so bekannt wie Mammut, ne?
Nee, nicht so bekannt, aber auch relativ häufig bei uns in der Sammlung vertreten und recht anschaulicher.
Schön. Was gab es noch so?
Neben Mammuts und Wollnashörnern gab es noch in der Eiszeit Moschusochsen, Rentiere, Riesenhirsche. Das sind dann wirklich Hirsche, die Geweihe von 2-3 Meter Länge haben. Wow. Dann gab es aber auch Höhlenlöwen, die natürlich nicht in Höhlen gelebt haben. Es gibt nicht so weit weg von Berlin auch Funde von Säbelzahnkatzen und natürlich Wölfe, Pferde und alles Ähnliche, was man auch so jetzt noch aus kälteren Gebieten kennt.
Also auch wirklich viele große Säugetiere.
Genau, viele große Säugetiere, die alle mit dem Ende der letzten Eiszeit ausgestorben sind.
Ah, und den Rest haben wir platt gemacht als Menschen.
Da gibt es verschiedene Theorien zu. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Klimawandel und dann Verlust an Populationen plus Jagen der schon kleinen Populationen, die dann zum Aussterben geführt haben.
Okay. Leben in Deutschland denn heute noch Tierarten, die bereits durch das eiszeitliche Berlin gestriffen sind?
Ja, also wieder könnte man sozusagen sagen. Also ein paar Tiere aus der Eiszeit gibt es quasi wieder, zum Beispiel sowas wie Wölfe, die waren damals auch häufig und sind jetzt ja auch wieder in der Nähe von Berlin vorhanden.
Und anscheinend sehr anpassungsfähig, dass sie jetzt wiederkommen und ja in manchen Regionen nicht gern gesehen sind. Ich bin da auch mal sehr im Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite verstehe ich die Landwirte, die Bauern, die natürlich keine Lust haben, dass ihre Schafsherden in irgendeiner Weise in der Population zurückgehen. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch den Naturschutzaspekt. Und am Ende erobern wir ja den Raum der Tiere und nicht umgekehrt. Ne?
Und am Ende vielleicht besser ein Wolf als eine Säbelzahnkatze.
Das auf jeden Fall. Die Säbelzahnkatze möchte ich nicht auf meiner Garage haben und morgens im Nacken.
Oder vielleicht war auch der Löwe letztes Jahr im Sommer auch ein richtiger Höhlenlöwe und kein Wildschwein.
Er ist groß, schwer und erstaunlich gut erhalten. Der Unterkiefer eines Wollhaarmammuts, gefunden in einer Kiesschicht direkt unter der Erde Berlin-Neuköllns. Diese Schicht trägt den Namen Rixdorfer Horizont und zählt zu den bedeutendsten Fossilfundstellen der Stadt. Heute liegt dieser Unterkiefer gemeinsam mit noch mehr eiszeitlichen Spuren in der Forschungssammlung des Museums. Und wer sich schon auf sein Fahrrad schwingen wollte, um sich den Unterkiefer direkt persönlich im Museum anzuschauen, muss sich nun leider enttäuschen. Er ist zwar für die Wissenschaft zugänglich, aber nicht für die Öffentlichkeit ausgestellt. Im Gegensatz zu Dinosaurierknochen sind Mammutknochen nicht vollständig fossilisiert. Sie verändern sich noch, benötigen deshalb eine besondere Pflege und müssen unter kontrollierten Bedingungen kühl und trocken gelagert werden. Funde wie dieser Mammutunterkiefer erzählen uns viel über das Leben damals. Denn die eiszeitlichen Riesen haben Seite an Seite mit uns Menschen gelebt. Wir haben sie gejagt, ihr Fleisch, Fell und Knochen genutzt und sie in Höhlenmalereien verewigt. Irgendwann war es dann aber vorbei. Da war der Klimawandel, das Eis ist geschmolzen und ja, vielleicht haben wir auch zu viel gejagt. Wäre ja nichts Neues. Das Mammut ist jedenfalls verschwunden. Und hier beginnt ein neues Kapitel. Eines, in dem ein neuer Faktor ins Spiel des Lebens, oder besser gesagt des Überlebens, dazukommt und fortan auch über das Schicksal der Arten entscheidet. Wir selbst. Der Beginn des Anthropozäns. Ein Zeitalter, das vielleicht einmal noch durch unsere eigenen Spuren lesbar sein wird. Durch Beton, Plastik oder durch Hühnerknochen.
Ich habe folgenden Witz gehört. Wenn zukünftige Archäologinnen unsere Zeit ausgraben, könnten sie denken, dass das Huhn die dominierende Spezies war. Einfach, weil seine Knochen so unglaublich häufig vorkommen. Was hältst du davon? Welchen Fußabdruck hinterlässt der Mensch?
Also ich glaube, dass wir tatsächlich sehr viele Fußabdrücke hinterlassen.
Einen aus Kunststoff auf jeden Fall, ne?
Einen aus Kunststoff, aber auch viel Metall, viel Bausteine. Hm. Das ist alles, was Archäologen in 10 Millionen Jahren oder Aliens in 10 Millionen Jahren sehen werden. Dass hier einfach viel durcheinander gemixt wurde von verschiedenen Orten und es sich hier angesammelt hat. Und dazu gehört auf jeden Fall auch unsere Essensreste. Und dann sieht man natürlich eine krasse Änderung in den letzten 10.000 Jahren zu heute, was jetzt für Tiere hier auf dem Müll landen und was wir früher sozusagen konsumiert haben.
Was würde übrig bleiben vom heutigen Berlin?
Ich denke, dass vom heutigen Berlin vor allem Tunnelstrukturen, Gebäude, Bausteine, Metall und ähnliches erhalten wird. Wenn die Bedingungen richtig sind und vielleicht dann wir alle in einem Sumpf begraben werden, was ja nicht ganz unrealistisch ist, dann können sich auch Sachen wie Menschen und weiteres erhalten als Fossilien. Das wäre natürlich dann noch spannender. Vielleicht sieht man da noch eine Apple Watch oder ein Nasenring oder ähnliches an den Menschen dran.
Und wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen, wir sind ja im Anthropozän. Warum Anthropozän? Weil das die Zeit ist, die vom Menschen so beeinflusst ist?
Genau, Anthropozän bedeutet einfach, dass Wissenschaftler vorgeschlagen haben, dass wir nicht mehr im Holozän leben, sondern dass das jetzige Zeitalter so stark vom Menschen geprägt ist, dass man das auch in der Zukunft in der Geologie, also in den Schichten sehen wird. Eine gute Idee, das abzugrenzen, wäre zum Beispiel die ersten Atomtests. Das müsste man ganz gut in der Geologie sehen, dass es dann plötzlich eine Änderung gab. Die Idee des Anthropozäns ist aber offiziell erstmal nicht angenommen worden. Das heißt noch nicht, dass das letzte Wort gesprochen wurde.
Ah, okay.
Aber Wissenschaftler konnten sich noch nicht darauf einigen, was wirklich die Definition des Anthropozän ist. Wichtig ist natürlich, dass die auf sehr, sehr lange Zeit gelten muss. Das heißt, man muss sich wirklich sicher sein, wo ist die Grenze, wie definiert man das. Aber im Prinzip kann man trotzdem schon davon sprechen, dass wir so einen großen Einfluss auf die Umwelt haben, dass das auch jetzt schon sichtbar sein wird. Spätestens mit dem Anfang der Industrialisierung ändern sich einfach die Umweltbedingungen krass.
Ja, jetzt ist die Frage, wie lange nehmen wir Einfluss, ne? Und das wird sich zeigen.
Genau, die nächste Eiszeit kommt wahrscheinlich erstmal nicht. Ich kann mich erinnern, als ich Bücher aus den 80er Jahren gelesen habe, in den 90er Jahren, als ich Kind war, stand da immer noch drin, dass wir auf die nächste Eiszeit zuschlittern. Und das haben wir uns jetzt wahrscheinlich ziemlich versaut.
Na ja, das ist krass, ne? Wie wird denn Berlin geologisch in der fernen Zukunft aussehen? Erwartet uns da noch was Spannendes?
Ja, da haben wir leider Pech. Berlin liegt ziemlich in der Mitte vom Kontinent. Hier sind keine großen Erdbeben, keine tektonischen Platten zu erwarten. Das heißt, das wird sich alles ganz langsam Richtung Osten bewegen. Und es wird nicht viel geologisch passieren.
Und jetzt nochmal für alle, die nach dieser Folge so richtig Lust bekommen haben, selbst auf Entdeckungstour zu gehen. Wo in Berlin kann man denn eigentlich selbst nach Fossilien suchen? Also wenn man eine Baustelle hat und irgendwie einen Keller ausgräbt, oder gibt es auch Orte, die man besuchen kann, wenn man sagt, man möchte in irgendeiner Weise Fossilien finden?
Also der beste legale Weg, Fossilien zu klopfen und zu finden, ist im Museumspark in Rüdersdorf. Da kann man sich anmelden und Touren im Steinbruch buchen und dann auch klopfen. Das habe ich auch als Student ein paar Mal gemacht.
Ist das cool? Macht das Spaß?
Ja, da hat man tatsächlich sehr gute Chance, fossile Muscheln oder auch Schnecken zu finden. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man auch mal einen Meeressaurierzahn. Das ist auf jeden Fall der beste Tipp, den man machen kann. Die zweite Option ist einfach raus in die Natur gehen, in irgendwelchen Parks, vielleicht wo Stellen sind, die ein bisschen sandig sind, zu gucken, ob man eben Feuerstein oder anderes Geschiebe findet. Man darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man was sehr Schönes findet, ist sehr gering, aber es ist dennoch möglich. Und wie gesagt, die beste Option ist im Flughafen auf dem Boden, da aber nicht klopfen.
Ja. Hast du auch schon mal was in Berlin gefunden oder im Umland? Und wenn ja, was hast du da gefunden?
Also ich habe schon mehrere Sachen im Berliner Umland gefunden, gerade in Kiesgruben in Brandenburg ist es relativ simpel, was zu finden. Ich habe einen versteinerten Kugelschwamm aus der Kreidezeit gefunden. Ich habe einen Wohnbau von einem Krebs gefunden, ohne den Krebs leider. Und in Berlin habe ich tatsächlich letztens mit meiner Tochter auf der Sanddüne im Grunewald ein Operculum von einer Schnecke gefunden. Ein Operculum ist der Deckel von einer Schnecke. Und ich bin damit zu meiner Kollegin am Museum gegangen und die hat mir gesagt, das ist eine Schnecke, die aus dem tropischen Gebiet kommt. Das heißt, das ist auch wieder ein gutes Beispiel für Anthropozän. Da hat also jemand irgendwie seinen Schneckendeckel im Grunewald verloren und liegen lassen und wir haben ihn dann wieder gefunden.
Ah, okay. Weil ich habe mich gerade gewundert, wie kann sich die Welt da so zusammenfügen, aber irgendjemand...
Genau, das ist definitiv eine menschliche Spur.
Okay. Und wir kommen jetzt zum Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, unseren Sponsor, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast ja gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch und bei der könnt ihr fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann natürlich hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Andreas, kannst du weiterhelfen mit der Frage? Was wurde beim Bau des Potsdamer Platz gefunden? A. Bernstein, B. Haifischzähne oder C. versteinerte Seelilien?
Am Potsdamer Platz wurde relativ viel Bernstein gefunden tatsächlich.
Wow, super. Andreas, vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken, bis zum nächsten Mal.
Ein Baby-Mammut-Kiefer aus Spandau oder eine fossile Schnecke aus dem Viktoriapark in Kreuzberg. Berlin steckt voller Geschichten aus der Urzeit. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr beim nächsten Spaziergang ja auch ein Stück Erdgeschichte. Andreas' Projekt, Fossilien in Berlin zu erforschen, wurde übrigens von Yeti gefördert. Damit ist nicht die weißfällige Legende gemeint, sondern eine Initiative. Genauer, impact-orientiertes Public Engagement. Zusammen mit dem Museum wird das Public Engagement gefördert und Austauschformate mitgestaltet. So wächst Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Und das ist unser Ziel, nicht wahr? Den Link zu Yeti findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch frohes Fossiliensuchen. Tschüss.